Mit Marie Schöss, ich sage willkommen zum Kulturupdate, in dem wir aus gegebenem Anlass einen kleinen Österreich-Schwerpunkt feiern. Denn morgen, da erscheint das Buch vom Bandleader und Sänger Marco Wander. Dass es uns überhaupt gegeben hat, heißt es. Und es erinnert an den furiosen Aufstieg dieser Amore einfordernden Lederjackenjungs aus Wien. In Salzburg werden währenddessen ganz klassisch die Salzburger Festspiele begangen. Am Wochenende wurde dort eine Erzählung des russischen Exilautors Wladimir Sorokin für die Bühne adaptiert, Schneesturm. Und das erzählt von einem Landarzt, der sich in heftigem Schneegestöber auf den Weg in ein Dorf macht, um dessen Bewohner gegen eine ziemlich mysteriöse Krankheit zu impfen. Inszeniert hat Sorokins Landsmann Kirill Serebrennikov und zugeschaut mein Kollege Christoph Leibold.
Da ist Schnee. Überall.
Flocken tanzen als Videoprojektion auf einem Gasevorhang zwischen Bühne und Zuschauerraum. Kunstschnee in beträchtlicher Menge rieselt von der Decke und wird immer wieder von Laubbläsern aufgewirbelt. In diesem Gestöber macht sich der Kutscher Cosma gemeinsam mit seinem Passagier Dr. Garin auf den Weg in ein entlegenes Dorf, wo eine rätselhafte Krankheit Menschen in gefährliche Zombies verwandelt. Garin will unbedingt dorthin, um die Dorfbewohner zu impfen, egal wie gefährlich die Fahrt ist.
Ich muss dahin, unbedingt, heute noch. Patienten warten auf mich, kranke Menschen. Epidemie, sagt Ihnen das Wort etwas?
Ist es hehrer Idealismus, der den Doktor antreibt, oder schiere Überheblichkeit? So oder so, Garin scheitert. Er wird nie ans Ziel kommen. Stattdessen lösen sich nach und nach die Grenzen zwischen Fiktion und Realität auf, gerade so wie im dichten Schneetreiben Konturen verschwimmen. Unterwegs begegnen Garin und Cosma allerhand wunderlichen Wesen, Riesen und Gnomen, die auch den fiebrigen Hirnen des vom Kältetod bedrohten Duos entsprungen sein könnten.
Herrgott, im Himmel, mach, dass ich aus dieser Nacht herausfinde, bitte.
Kirill Serebrennikov hat Wladimir Sorokins Erzählung als überbordenden Theatertrip inszeniert. Neben dem großartigen August Diehl als Arzt Garin, dessen Entschlossenheit signalisierender Blick aus verkniffenen Augen einem zunehmend wahnwitzigen Flackern weicht, sowie dem nicht minder bewundernswerten Philipp Avdejev als verschrobenem Faktotum Cosma, spielen 9 weitere Akteurinnen und Akteure nicht nur sämtliche Gestalten, die den beiden unterwegs begegnen, sie verkörpern zudem, weiß gewandet, gemeinsam den Schneesturm. Sie umtanzen die Reisenden mit wehenden Umhängen, betören sie mit sirenenartigen Gesängen und vernebeln ihnen so zusehends die Sinne. Garin und Cosma sind in einem Mobil unterwegs, das von einer Herde von Miniaturpferden gezogen wird. Bei Serebrennikov sitzen Diehl und Avdejev auf einem Podest, tragen Glaskugeln wie Astronautenhelme auf den Köpfen, an denen außen Kameras montiert sind, die jede Gesichtsregung filmen und auf eine Leinwand übertragen. Parallel dazu sieht man den Doktor und seinen Chauffeur als winzige Starpuppen, die sich durch eine watteweiche Schneelandschaft bewegen. Auch dieses Figurenspiel wird für das Publikum per Videoprojektion sichtbar gemacht. Serebrennikov lässt verschiedene Genres verschmelzen: Objekttheater, Videokunst, Schauspiel, dazu Live-Musik, Gesang und Tanz. Ein virtuoses Vexierspiel. Eine explizite Abrechnung mit Putins Russland aber ist der Abend eher nicht. Klar, Sorokins Erzählung lässt sich als Parabel auf die Zombifizierung der russischen Gesellschaft lesen, die in einer ewigen Eiszeit versinkt, unerreichbar für jede Rettung. Vor allem aber ist der Schneesturm eine Reise zu menschlichen Urängsten, deren Kern die Todesangst ist.
Gott sei gepriesen, was für ein Glück, dass wir alle am Leben sind.
Dr. Garin, der glaubt, es mit den Naturgewalten aufnehmen zu können, muss am Ende erkennen, wie fragil und damit auch kostbar die menschliche Existenz ist. Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, in dem tagtäglich Menschenleben verheizt werden, lässt sich das freilich auch als, wenn auch eher subtiles, politisches Statement verstehen.
Eine Kritik von Christoph Leibold. Noch 6 Mal wird die Inszenierung in Salzburg gezeigt. First Love. Unter diesem Motto stellen Ihnen Kolleginnen und Kollegen aus der Kulturredaktion diesen Sommer lang Bücher, Filme oder auch Musik vor, die Ihre Jugend entscheidend geprägt haben. Vielleicht haben Sie ja auch schon von Pumuckl und Meister Eder gehört, einer Jugendliebe von der Kollegin Julie Metzdorf damals in den 80er Jahren. Heute geht es ein Jahrzehnt weiter. Wir springen in die 90er Jahre und damit ins Kinderzimmer von Tobias Dirr, der damals hörte, was vermutlich alle hörten, die in den 90er Jahren versuchten, sich einen Reim auf die Jugend zu machen. Die Bravo-Hits-CDs. Und diese eine CD, die Bravo-Hits Nummer 7, die hat Tobias Dirr die Ohren geöffnet. Das sagt er selbst, nur ganz anders als erwartet.
Ich habe sie zusammen mit meiner kaputten Stereoanlage verschrottet. Die Bravo-Hits-CD Nummer 7. Nach einer Kellerparty habe ich gar nicht mehr versucht, sie aus dem defekten CD-Fach herauszuholen, denn so richtig hat sie da schon nicht mehr gezündet. Meine Partygäste hatten nämlich schon richtige Alben von richtigen Bands dabei, von den Ärzten, den Toten Hosen, Green Day, The Offspring. Da war mein Gemischtwarenladen schon fast peinlich. »30 Titel auf zwei CDs, von Real to Real bis Loose Electric.« Die Bravo-Hits waren zumindest Anfang der 90er eine Institution. Von Eurodance über Pop bis Rock war für jeden Geschmack etwas dabei. Und der ist bei jungen Menschen ja noch sehr formbar. Zumindest bei mir war das so. Always von Erasure habe ich mit der gleichen Begeisterung gehört wie Mädchen von Loose Electric. Wieso auch nicht? Wenn man so will, war die Bravo-Hits ihrer Zeit sogar voraus. Denn wer hört heute noch Alben? Die Spotify-Playlist ist heute das, was die Bravo-Hits früher war. Wobei ich zu meiner Überraschung festgestellt habe, dass es die Bravo-Hits immer noch gibt. Mittlerweile ist die 130. Ausgabe draußen und die kann man sich für 21,99 Euro kaufen. Sogar als CD. Da ist dann zwar auch nichts anderes drauf als auf einer gut kuratierten Gassenhauer Spotify-Playlist, aber heute gibt es eben für jede musikalische Konsumform das passende Angebot. Egal ob MC, CD, Platte oder Streaming, jeder kann Musik so hören, wie er oder sie es möchte. Anfang der 90er Jahre war das anders. Für die musikalische Prägung waren die Bravo-Hits beinahe unerlässlich. Sie boten Inspiration und Orientierung, bildeten den idealen Anker, an dem man sich festhalten konnte, und prägten meinen musikalischen Charakter nachhaltig. Rückblickend allerdings ganz anders, als damals zu erwarten gewesen wäre. Denn insbesondere einen Song auf dem Sampler fand ich damals unheimlich albern. Girls and Boys von Blur. Dieses hoppelnde Keyboard und die immer gleichen Gesänge im Refrain haben mich damals ziemlich genervt. Kauf mich von den Toten Hosen fand ich um Meilen besser. Girls and Boys war fast der einzige Song, den ich damals immer weiter geskippt habe. Warum ich das noch so genau weiß? Knapp ein oder zwei Jahre später im Schulradlager bin ich Blur dann nämlich verfallen. Wie jeden Tag nach den Radtouren hörten ich und meine Mitschüler Musik in unserem Schlafsaal. Eher härteres Zeug. The Offspring, Green Day, die Toten Hosen. Aber am zweiten oder dritten Tag mischte sich zwischen die Pop-Punk-Gassenhauer ein mir zwar bekannter, aber dennoch unbekannter Klang. Ein Mitschüler hatte sich eine CD von seiner großen Schwester ausgeliehen, The Great Escape, das neueste Album von Blur. This is the next century, where the universal's free. Die Gespräche verstummten. Wir musterten uns. War das jetzt gut oder schlecht? Unschlüssige Blicke. Meldete wer Einspruch an? Niemand sagte etwas Negatives und Blur war fortan approved. Das Bandrepertoire wurde um Oasis, Suede, Pulp erweitert und meine Clique war um einen Spitznamen reicher. Die Britpopper nannte man uns fortan in der Schule. Für uns war das damals eine Auszeichnung.
Erinnerungen von Tobias Dirr. Und der Musiker Lukas Meister, der dürfte selbst auch mit den Bravo-Hits groß geworden sein. Jahrgang 1986 ist er und 2013 hat er sein Debütalbum veröffentlicht. Wanderjahre heißt es. Und dieser Song daraus heißt Weiter.
Manchmal sagen Menschen so Sachen und man weiß nicht genau, warum die Menschen das machen. Aber allmählich verlieren die Worte an Gewicht. Manchmal macht die Zeit mich kaputt und alle Wochen und Tage liegen in Asche und Schutt. Aber aus irgendwelchen Gründen kümmert mich das nicht. Ich hab den Kopf nicht im Sand, ich hab die Nase im Wind. Ich hab ein gutes Gefühl, dass das alles so stimmt. Und es geht weiter, immer weiter, egal wohin. Ich hab den Kopf voller Sand, ich hab den Wind in der Nase. Und vor mir liegt nur diese Straße. Und sie führt weiter und irgendwann ergibt es Sinn, zu sein, wer ich bin.
Weiter von Lukas Meister. Ein Beispiel dafür, wie selbstverständlich es mittlerweile ist, dass junge Musikerinnen und Musiker auf Deutsch singen und nicht aufs Englische setzen, um erfolgreich zu werden. Das Buch von Marco Wander, Bandleader und Sänger der Wiener Rockband Wander, dieses Buch erinnert jetzt daran, dass das vor gar nicht so langer Zeit alles andere als selbstverständlich war. Als sich nämlich die Band Wander gründete, das erzählt Marco Wander in seinem Buch, da gab es so gut wie keine Vorbilder für sie, wenige Ausnahmen, nur die auf Deutsch oder im Wiener Dialekt sangen und gleichzeitig wirklich groß werden wollten. So groß wie Wander eben, vielleicht so groß wie die Beatles. Das hatte sich diese Band vorgenommen. Dass es uns überhaupt gegeben hat, erzählt also vom Größenwahn einer jungen Band, von Rückschlägen und von einer großen Freundschaft. Julian Ignatowitsch hat das Buch gelesen und er hat Marco Wander zum Gespräch getroffen.
Wenn jemand fragt, wofür du stehst, sag für... Sag es! Sag es! Sag es!
Wer schon mal auf einem Wanderkonzert war, kennt es. Das Gefühl, alles loszulassen, sich von der Musik, der Gemeinschaft, dem Zusammengehörigkeitsgefühl tragen, euphorisieren lassen. Amore. Wenige Bands können das so erzeugen und haben das so kultiviert wie Wander aus Wien.
Also Konzerte sind noch so ein Urraum. Da leben alle ihre Triebe aus, da sind alle gleich. Deswegen turnt mich das auch so an.
Sänger Marco Wander trägt Brille beim Interview. Er wirkt ruhiger und gefestigter als auf der Bühne. Das Buch, das er geschrieben hat, mache ihn schon irgendwie stolz, sagt er.
Ja, dieses Buch war zwangsläufig. Ich habe jetzt den Eindruck, ich habe es schon 10 Jahre lang geschrieben. Und dann der Entstehungsprozess letztes Jahr, von Mai bis August, würde ich sagen, in wenigen Wochen.
Das Buch ist wie die Band. Intensiv, getrieben, leidenschaftlich. Marco Wander nimmt uns mit in ein totes Wien der 2000er Jahre, in dem ein paar unreife Jungs, die sich regelmäßig besaufen und durch die Straßen ziehen, Musik machen und davon träumen, Rockstars zu werden.
Das Gefühl dieser entleerten Wiener Langeweile, irgendetwas entgegenhalten zu müssen, irgendetwas musste passieren. Dass wir es später sein würden, was passierte, habe ich mir da noch nicht vorstellen können.
Im Herbst 2014 geht dann plötzlich alles sehr schnell. Wander bringen regelmäßig die Wiener Ringkneipen zum Kochen, sie lernen den Musikmanager Stefan Redelsteiner kennen und gehen gleich mit ihrem Debütalbum Amore durch die Decke. Schon nach wenigen Monaten spielen sie vor 15.000 Menschen in der Wiener Innenstadt.
Der Aufstieg ans Licht und dann der Fall und die Ernüchterung und irgendwo eine Art Happy End, wenn man so will.
Bis zum vermeintlichen Happy End schwankt die Band zwischen Auftrittseuphorie und Backstage-Leere. Viel zu oft saufen sich die Freunde bis kurz vors Koma, frönen ganz dem Rock'n'Roll-Klischee, Koks, Ecstasy, DMT, sie zerstören Hotelzimmer und einmal ein ganzes österreichisches Dorf.
Der Bürgermeister tat mir leid, die Polizisten taten mir leid, das Dorf tat mir leid. Sie hatten mit unserem Frust nichts zu tun.
Was die Öffentlichkeit nicht weiß, Keyboarder Christian Hummer ist schwer krank. Krebs. Er stirbt 2022 mit Anfang 30.
Wir haben 5, 6, 7 Jahre mit dieser Krankheit, bei der es eigentlich jede Woche um Leben und Tod ging, gelebt. Und ich glaube nicht, dass wir so viele Kompensationsmöglichkeiten, das ist ja Alkohol, ich glaube, dass wir das in Anspruch genommen haben, weil wir es anders einfach emotional nicht mehr gepackt hätten. Könnte ich zurückreisen, würde ich uns aber alle in Therapie schicken. Es war heftig. Wir konnten zum Teil nicht anders damit umgehen, muss ich sagen. Und wir waren sehr jung.
Überhaupt, die Jugend und ihre Extreme. Wanda müssen sich gegen Sexismus, gegen Neider und das durchkommerzialisierte Musikbusiness wehren. Das Buch liest sich wie eine Coming-of-Age-Geschichte, authentisch und nicht so dada und gekünstelt wie mancher Wanda-Songtext. Klare Sprache, ernste Gedanken, lustige Anekdoten, viele intime Einblicke und, wie die Musik, immer auf Augenhöhe. Fans bekommen zudem Hintergründe zu Liedern und Texten erzählt. Die Tante Ceccarelli gibt's zum Beispiel wirklich. Sie war eine von Marco Wandas frühen Bezugspersonen und ja, sie hat auch tatsächlich in Bologna Amore gemacht. Amore als Antwort auf Hass, Gewalt, Krieg, das Schlechte in der Welt. So ist das auch in diesem Buch. Manchmal sentimental, aber nie kitschig. Hunderttausende Menschen feiern weiter zu Wanders Musik, geben sich ganz dem besonderen Wandergefühl hin. Nicht nur ihnen wird dieses Buch gefallen.
Und morgen erscheint es dann, dass es uns überhaupt gegeben hat, von Marco Wander. 25 Euro kostet das Buch und nur solange der Vorrat reicht, das warnt schon jetzt der Tschollner Verlag auf seiner Homepage. Das war das Kulturupdate. Marie Schöss sagt danke fürs Zuhören.